Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
Da fehlen mir halt einfach ein paar wesentliche Punkte, die hier nicht aufgeschlüsselt sind, für eine sehr spezifische Frage. Aber da müssen wir uns halt auch dann natürlich den Umschluss gefallen lassen, welche Daten geben unsere Forschungen in der Therapie bereits her, um eine Antwort darauf generieren zu können.
Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Anke, ich bin eine künstliche Intelligenz und ich übernehme ab heute den Podcast. Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Werde ich euch Therapeuten bald überflüssig machen? Die Dozenten von Therapieexperte sind zwar garantiert keine künstlichen Intelligenzen, aber menschliche Experten auf ihrem Gebiet. Alle Informationen zu ihren Kursen findest du in der Podcast-Beschreibung oder auf www.therapieexperte.de/Episode 77. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, habe ich mir heute zwei menschliche Therapeuten eingeladen. Herzlich willkommen, Luca und Claudia.
Ja, danke für die Einladung in unseren eigenen Podcast.
Sehr gerne.
Das fühlt sich immer noch ein bisschen befremdlich an, aber ich denke, wir starten mal mit einer Vorstellung. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal vorgestellt haben. Mein Name ist Claudia Fröhlich, ich bin Physiotherapeutin und habe 2018 meinen Bachelor gemacht und mache aktuell meinen Master in Gesundheits- und Versorgungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Digitales Gesundheitswesen. Parallel leite ich Therapieexperte und konzentriere mich sonst eher auf den Master und bin aktuell nicht in der Praxis unterwegs, mache also aktiv keine Therapie und versuche irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen.
Ja, ich habe auch meinen Bachelor 2018 gemacht. Ich bin Ergotherapeut und habe seitdem hauptsächlich in der ambulanten Praxis gearbeitet. Bis vor circa einem Jahr, wo ich dann beschlossen habe, ich möchte jetzt gerne in den klinischen Bereich, arbeite seitdem auf der Stroke- und Neurophyrea und habe parallel auch bei Therapieexperte angefangen. Und normalerweise machen wir diesen Podcast. Ich freue mich aber heute mal ein Stück weit auf der anderen Seite zu sitzen.
Es freut mich, dass ihr beide meiner Einladung gefolgt seid. An KI-Systemen wie mir geht gerade kaum ein Weg vorbei. Ich beantworte gerade im Akkord täglich über tausende Fragen und bin gespannt, was ihr von mir wissen wollt.
Genau, wir haben ja auch ein paar Fragen heute mitgebracht, weil das Thema ist ja schon tatsächlich eins, was uns in Zukunft vielleicht immer mehr beschäftigen wird, und zwar, ob du, liebe Anke, uns irgendwann ersetzen wirst, also eine künstliche Intelligenz, eine KI. Und deswegen finde ich es eigentlich mal ganz spannend, für alle, die sich in der Thematik gar nicht so befinden, mal zu überlegen, was eine künstliche Intelligenz überhaupt ist und wie viele Berührungspunkte ja manche Menschen damit auch schon gemacht haben. Kann man das sagen? Ich glaube ja.
Ja, ich glaube auch, dass man das sagen kann. Ich glaube auch, einige Leute arbeiten wahrscheinlich schon relativ regelmäßig damit.
Ja, vielleicht starten wir tatsächlich mal mit der Definition einer künstlichen Intelligenz. Da kannst du uns, Anke, bestimmt sehr gut weiterhelfen.
Natürlich. Eine künstliche Intelligenz, KI, ist ein System, das menschenähnliche kognitive Fähigkeiten, wie das Verständnis von Sprache, das Lernen aus Daten und die Entscheidungsfindung aufweist. Im Gegensatz zur natürlichen Intelligenz, die auf biologischen Prozessen im Gehirn basiert, ist künstliche Intelligenz ein Produkt der Informatik, das durch Algorithmen und statistische Modelle realisiert wird.
Danke für die kurze Einführung. Ich habe das Gefühl, es hat sehr viel mit Informatik zu tun, was du uns gerade versucht hast zu erklären. Wenn man sich noch nie mit Algorithmen und statistischen Modellen auseinandergesetzt hat, klingt das ja alles irgendwie erstmal ziemlich kryptisch. Oder wie geht's dir, Luca, mit der Definition?
Ja, also Ich denke, dass eine künstliche Intelligenz zu verstehen, was es genau ist und macht, überschreitet definitiv mein Wissenshorizont. Aber so grob zu verstehen, dass es ein System ist, was mit ganz vielen Daten gefüttert wird und darauf statistische Schlussfolgerungen für Antworten gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie tatsächlich dann aus diesem Datensatz ein Programm entsteht, das sich selber quasi immer weiterentwickelt und ohne Hilfe von außen immer besser lernt, die richtigen Antworten zu geben, desto mehr Daten es zur Verfügung hat. Aber so ein Stück weit dahin träumen und sich vorstellen, dass das funktioniert, kann ich schon.
Ich habe mich ja in meinem Studium jetzt doch ein bisschen mehr auch damit auseinandergesetzt mit Algorithmen und statistischen Modellen. Das ist mir jetzt nicht ganz fremd, da wir auch eine Einführung in die Informatik haben bei uns im Master. Ist es tatsächlich so, dass ich so ein Grundverständnis dafür entwickelt habe, wie das funktionieren kann? Was mir immer auch noch schwerfällt, das hast du auch gerade gesagt, wie das alles ineinander greift, sodass man so eine Art Intelligenz formt. So, das heißt, Entscheidungen werden irgendwie getroffen aufgrund von Daten, die eingespeist werden oder Datensätzen, die halt zum Lernen zur Verfügung gestellt werden. Das ist für mich auch noch ein Prozess, der mir ganz, ganz schwer in den Kopf geht, dass wir das auch schon machen können. Das heißt, Daten einspeisen und ein System dazu bringen, die also zu analysieren und Antworten zu generieren. Das ist irgendwie auch noch so ein Bereich, der, glaube ich, ein bisschen fernab von dem ist, mit dem wir uns so täglich umgeben. Aber ich glaube, dass KI uns in vielen Bereichen bereits begleitet. Also allein diese ganzen Chatbots, die kennt man ja. In der Regel, wenn man jetzt mal auf einer Seite war, bei meinem Stromanbieter ist das zum Beispiel so, da kannst du ja nicht mehr mit einem Menschen reden, sondern hast erstmal so ein Chatbot und der versucht anhand deiner Fragestellungen dir schon mal weiterzuhelfen und dir dann verschiedene Antworten zu generieren, was du eventuell schon tun kannst, bevor du mit einem Menschen reden kannst, der dir dann im Zweifelsfall noch andere Probleme löst. Das hat ja auch was viel mit Automatisierung zu tun, wie diese Prozesse ablaufen. Und da steckt ja meist auch schon eine Art von komplexem Algorithmus, / künstliche Intelligenz dahinter oder statistischen Modellen. Deswegen ist das halt auch gar nicht etwas, was so weit weg ist von dem, was wir täglich machen. Wir haben es vielleicht noch nicht so vor Augen. Aber uns soll ja heute auch interessieren, im Gesundheitsbereich, das ist ja wirklich die Frage, die mich so ein bisschen umgetrieben hat, inwieweit denn eine künstliche Intelligenz in der Therapie eingesetzt werden kann. Jetzt also spezifisch in der Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie. Und das haben wir dich schon gefragt, liebe Anke.
Richtig.
Weil wir natürlich auch so ein bisschen darüber nachdenken wollten, wo es uns die Arbeit erleichtern kann. Und die Antwort war ziemlich umfassend. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, in denen uns eine KI unterstützen kann. Und über die kann man, glaube ich, auch ganz gut diskutieren. Also es ist ja auch einmal so ein Part Diagnostik und Beurteilung. Das heißt, man kann Daten sammeln und halt unterstützen, Diagnostik durchzuführen, indem man halt alle Daten, zum Beispiel von motorischen Fähigkeiten etc., sammeln kann und dann eine Antwort generiert, weil wir ja menschlich nicht immer alle Kombinationen von Möglichkeiten und Differentialdiagnostiken im Kopf haben können und dass eine künstliche Intelligenz vielleicht könnte, das alles zusammenzuführen, um da eventuell dann auch eine Antwort zu generieren, für die wir vielleicht ein bisschen länger gebraucht haben. Und darauf kann man natürlich dann auch eine ganze Therapieplanung aufbauen, die im Hinterkopf auch hat, wie Therapiepläne gestaltet werden könnten.
Also ich glaube, dass wir noch relativ weit davon entfernt sind, dass es keine menschliche Komponente mehr braucht, um diese Antworten oder die Handlungsimpulse, die einem eine künstliche Intelligenz ausspuckt, zu bewerten. Denn die Gültigkeit oder die Korrektheit der Aussage, die kann die künstliche Intelligenz nicht bewerten. Sie kann auch, glaube ich, nicht bewerten, wenn ihre Antwort, die vielleicht statistisch irgendwie Sinn ergibt, dann aber im Kontext keinen Sinn mehr ergeben kann oder nicht mehr passt. Und ich frage mich auch, wie gut so eine künstliche Intelligenz beispielsweise zwischen verschiedenen Symptomen und Häufigkeiten abwägen kann. Es gibt ja durchaus auch gerade bei Diagnosen einige oder viele Fälle, in denen ähnliche Symptome für sehr unterschiedliche Beschwerden oder Ursachen sprechen können. Und ich wäre neugierig auch zu sehen, wie lange es dauert oder ob es vielleicht sogar schon geht, das auch abzubilden, dass die künstliche Intelligenz das sehr gut gewichten kann, auch wenn das vielleicht von vornherein nicht so intuitiv ist. Also es braucht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Datensätze in dem Bereich und die müssen ja auch erstmal vorhanden sein und gefüttert werden.
Ich glaube, es gibt halt verschiedene Modelle auch von künstlichen Intelligenzen. die auch verschieden lernen. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Lernsysteme von künstlichen Intelligenzen und trotzdem müssen wir in der Regel ja bestimmte Datensätze, das hast du gerade schon gesagt, meist einfüllen, eingeben in die künstlichen Intelligenzen, damit die daraus lernen können oder halt Daten haben, auf die sie sich beziehen können. Und diese Daten werden ja immer menschlich basiert. Das heißt, diese Daten, die wir erstellen, kommen dann damit rein und werden dann halt analysiert. Und dadurch, dass wir zu manchen Bereichen selbst noch gar keine Daten haben, die wir übergeben könnten, ist es natürlich auch sehr limitiert, dass man nur das auswerten kann, was wir selbst schon als Datensätze haben und als Datensätze eingeben können. Und da wir in den Therapieformen noch gar nicht so viele Daten erhoben haben, da müsste man dann so einen kleinen Schwenk auch Richtung Forschung machen, um zu gucken, was haben wir denn an Daten, die wir so einer Intelligenz überhaupt geben könnten, dass sie damit arbeiten kann. Ist die Zahl ja aktuell auch noch nicht so groß, dass wir damit jetzt komplett arbeiten könnten und sagen, es würde uns jetzt vielleicht einen kompletten Therapieplan ausspucken, weil wir diese Daten noch gar nicht erhoben haben. Was machen wir, wenn X passiert, was wäre Y? Das gibt es ja in der Therapiewelt so gar nicht in vielen Fällen. Aber trotzdem, das, was da wäre, könnte man ja einspeisen. Also es gibt ja auch viele Studien zu evidenzbasierten Modellen und könnte darauf basierend bestimmt auch schon Pläne gestalten. Und dann wäre ethisch sowieso meist die Diskussion, nochmal einen Menschen zwischenzuschalten, der natürlich da die individuellen Bedürfnisse noch ein bisschen mit im Blick behält und das nochmal anpassen kann auf manche Sachen, die wir einfach noch nicht eingespeist haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Pfad, wo wir auch immer wieder noch darauf angewiesen sind, dass es nicht komplett automatisiert wird, sondern dass Menschen noch an einer bestimmten Schnittstelle sitzen, um diese Daten zu kontrollieren, anzupassen und ja auch Menschen in Interaktion, also in Interaktion mit den Menschen zu gehen, um das Ganze auch steuern zu können. Es kann da aber eventuell ganz hilfreich sein. Und ich wäre zumindest auch gespannt in diese Anamnese-Diagnostik und Beurteilung-Part, dass man da ja schon irgendwie alle Daten, die wir so haben, einspeisen könnte und dass ein System alle Möglichkeiten, die es gibt, berechnen kann. Und das kann ja kein, also das kann ja kein Mensch, der kann ja nicht alle Möglichkeiten berechnen. Das ist so ein bisschen wie, manche kennen die Dokumentation zu dem Schachcomputer, der entwickelt wurde und alle möglichen Züge von 32 mal 32 Felder kennt und deswegen jeden Menschen besiegen kann, weil er alle möglichen Kombinationen durchspielen kann, die Menschen gar nicht so im Kopf haben können in dem Moment. Deswegen finde ich das eigentlich ein gutes Beispiel, da mal zu überlegen, was könnte uns eventuell helfen, was wir eh standardmäßig immer wieder an Kausalketten denken müssen.
Ich stimme dir zu, das ist total spannend, was da eventuell möglich sein wird. Und gerade so im Bereich Diagnostik oder auch Handlungsempfehlungen oder aber auch Echtzeitrecherche kann ich mir vorstellen, dass künstliche Intelligenz auch schon sehr zeitnah oder vielleicht auch jetzt schon einen durchaus unterstützen kann. Ich glaube, eine Sache, die man aber oder die ich mir zumindest nicht vorstellen kann. Ich stelle mir vor, wenn man so eine künstliche Intelligenz füttert, dass es so eine enorme Masse an Daten braucht, dass es von einer begrenzten Gruppe, die so eine künstliche Intelligenz entwickelt, nicht möglich ist, alle Datensätze auch persönlich zu kontrollieren. Und dementsprechend eher, keine Ahnung, vielleicht in eine wissenschaftliche Datenbank reingehen und sagen, okay, ich nehme bitte von diesem Jahr bis zu jenem Jahr alle Datensätze von PubMed zu einem Thema. Und ich glaube, da passiert es auch relativ schnell, dass man dann halt auch dadurch, dass auch gewisse Erkenntnisse überholt sind oder auch gewisse Studien vielleicht eine Aussage treffen, die sie vielleicht gar nicht treffen könnten, anhand der Daten, die sie erhoben haben, schwierig, weil ich glaube, das kann die künstliche Intelligenz zumindest bis jetzt wahrscheinlich noch nicht so gut bewerten, ob die Daten, die sie da konsumiert, andere Daten quasi überschreiben und die Gütekriterien dieser Daten auch irgendwie zu evaluieren.
Und das kannst du einer künstlichen Intelligenz ja auch beibringen, solche Sachen zu bewerten, bevor es sie aufnimmt. Und dann musst du halt Kriterien festlegen, nachdem sie die aufgenommen hat. Ich glaube, das sind Sachen, die wir uns noch schwer vorstellen können, die aber alles möglich sind. Und zu sagen, okay, dann kriegt halt eine künstliche Intelligenz Gütekriterien, die wir festgelegt haben, nach denen sie bestimmte Daten aufnimmt oder nicht aufnimmt, an denen sie lernt. Trotzdem ist es ja der Fall, dass es immer auf den Daten basiert, die wir generiert haben. Und es ist deswegen auch immer künstliche Intelligenz, ist auch ein Wort, was so ein bisschen strittig ist, weil sie ja nicht von sich selbst entstehen kann. Also eine künstliche Intelligenz ist halt immer, der Initiator ist ein Mensch, der eine künstliche Intelligenz aufsetzt auf Daten, also auf bestimmten Datentypen, Daten, die wir da einfach eingeben werden. Sie entsteht halt nicht von sich aus und fängt an zu lernen, sondern wir steuern das ja am Anfang. Deswegen ist dieser Begriff künstliche Intelligenz auch immer in der Debatte, weil aus nichts kann nichts entstehen, in dem Fall, sondern es ist immer etwas, es ist ein Initiator da und der Initiator ist hier ein Mensch. Und unsere Daten, die wir reingeben, auch über die können wir nachdenken, inwieweit die auch neutrale Datensätze sind. Das geht dann halt auch viel darum, welche Stereotypen geben wir mit rein, welche sind sinnvoll in diesen Datenbanken und welche nicht. Aber wir wollen natürlich das auch einfach mal ausprobieren. Und deswegen wollen wir dich, Anke, einfach mal herausfordern und haben uns beide jeweils eine therapeutische Frage überlegt, die wir einfach gerne einmal ausprobieren wollen, was dabei rumkommt, wenn wir dir diese Frage geben und ob das Antworten sind, mit denen wir in der Therapie genauso arbeiten würden. Also was passiert, wenn wir diese Fragen an dich richten würden?
Na dann lass die Spiele beginnen. Ich bin mir sicher, ich kann alle eure Fragen beantworten.
Also, ich würde mal anfangen vielleicht. Ich habe eine ganz, ganz basale Frage aus der Physiotherapie genommen, über die man auch immer gut diskutieren kann. Und zwar bin ich aus Patientenperspektive mal reingegangen und habe Anke gefragt, ich habe seit Wochen Rückenschmerzen, was kann ich tun? Und die Antwort, die Anke gegeben hat, die fasse ich gerne mal zusammen. Es ist einmal, sagt Anke, okay, wir sollen uns mehr bewegen, versuchen Sie regelmäßig zu gehen oder sanfte Übungen wie Yoga oder Dehnübungen zu machen, um Ihre Rückenmuskulatur zu stärken und zu entspannen. Der zweite Punkt ist Haltung. Achten Sie auf eine gute Körperhaltung, insbesondere beim Sitzen und Stehen, um unnötigen Stress auf Ihren Rücken zu vermeiden. Drittens sind dann schon die Schmerzmedikamente. Überlegen Sie, ob Schmerzmedikamente wie Acetaminophen oder Ibuprofen Ihnen helfen können. Viertens Wärme oder Kälte. Anwendung von Wärme oder Kälte kann ebenfalls Linderung bringen. Versuchen Sie es mit einem heißen Bad oder einer Kältepackung auf der betroffenen Stelle. Und fünftens Schlaf. Stellen Sie sicher, dass Sie eine bequeme Schlafposition einnehmen und eine gute Matratze verwenden, um Ihren Rücken zu unterstützen. Wenn die Schmerzen trotz dieser Maßnahmen andauernd oder sogar schlimmer werden, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten und eine angemessene Behandlung zu erhalten.
Tada! Hier habt ihr euren Plan.
Finde ich an sich gar nicht so verkehrt, muss ich jetzt zugeben. Also es sind ähnliche Sachen, die ich immer im Kopf habe, Bewegung, Haltung. Schmerzmedikamente wäre jetzt für mich an der späteren Stelle gewesen, weil ich die gerne eher im Bereich Akutschmerz eher verorten würde. Wärme und Kälte hätte ich ein bisschen vorher vermutet. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit diese Auflistung auch gewichtet ist. Da sie nummeriert ist, würde ich davon ausgehen, dass es vielleicht auch einer bestimmten Systematik folgt. Und Schlaf ist ja auch immer ein Thema. Aber es ist halt sehr unspezifisch, habe ich das Gefühl. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das kann ich machen. Also mich mehr bewegen, sind das so allgemeingültige Dinge? Was würdest du sagen, Luca?
Schwierig. Finde ich die Antwort auch erstmal nicht schlecht. Und erstmal um so eine allgemeingültige Antwort zu geben, ist das erstmal ganz okay. Ich finde vor allem auch gut, dass einem direkt auch gesagt wird, bei anhaltenden Beschwerden suchen Sie bitte eine Fachperson auf. Und da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, weil es halt das Individuum ist halt keine Statistik. Und du hast Anke ja auch erstmal nicht so viele Informationen zu diesem Rückenschmerz gegeben. Weder wie lange der schon da ist, ob es in Zusammenhängen mit irgendwelchen Erlebnissen aufgetreten ist, einem Sturz oder irgendwas.
Ja, fairerweise habe ich die Frage jetzt auch sehr global gestellt und auch eine globale Antwort bekommen. Aber ich habe parallel gerade mal die Frage gestellt, weil ich da gerne ein bisschen tiefer rein möchte. Schreibe mir einen Trainingsplan für Rückenschmerzen. Und da habe ich tatsächlich jetzt auch einen 5-Punkte-Trainingsplan bekommen und will mal den kurz zusammenfassen. Also es geht erstmal darum, ums Aufwärmen. Das heißt, beginnen Sie mit ein paar Minuten leichten Aerobic-Training. Aerobic scheint ein Thema zu sein in dieser bei Anke, um Ihrem Körper aufzuwärmen und Ihrer Muskulatur vorzubereiten. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich noch mal ein bisschen mehr mit Aerobic beschäftigen.
Alle lieben Aerobic.
Dehnung. Machen Sie ein paar Dehnübungen, um Ihre Rückenmuskulatur zu lockern und zu entspannen. Versuchen Sie die Katze-Kuh-Übung oder das Dehnen der Wirbelsäule. Hier kommt dann plötzlich wieder Yoga. Katze-Kuh ist ja meist aus dem Yoga. Drittens, Kräftigung. Fokussieren Sie sich auf die Stärkung der Rückenmuskulatur mit Übungen wie dem Rückenstrecker, den Seitneigungen und den Bridging-Übungen. Danach kommt Stabilität. Verbessern Sie die Stabilität Ihrer Rückenmuskulatur durch Übungen wie dem Plank oder dem Seitstütz. Und fünften, Entspannung. Beenden Sie Ihr Training mit ein paar Minuten Entspannung, beispielsweise durch progressive Muskelentspannung oder Yoga. Hier auch nochmal der Hinweis, es ist wichtig, sich bei jeder Übung langsam und kontrolliert zu bewegen und auf Ihren Körper zu hören. Überanstrengen Sie sich nicht und hören Sie auf, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen spüren. Es ist auch empfehlenswert, einen Arzt oder einen Physiotherapeuten zu konsultieren, bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, um sicherzustellen, dass es für Ihre individuellen Bedürfnisse geeignet ist. Finde ich ganz gut.
Ziemlich gut.
Also auch, also die Aufteilung zwischen Warm-up, Cool-down ist auf jeden Fall dabei. Und es geht nicht nur um Kräftigung, sondern es geht halt auch um Stabilität, was ja vor allen Dingen auch bei Rückenschmerzen ein Thema sein kann. Wenn man sich jetzt die Übungen anguckt, Rückenstrecker, Seitneigung und Bridging-Übung, ist halt die Frage, inwieweit man die finden würde. Weil Übungen wie dem Rückenstrecker, also für den Rückenstrecker kann man ja diverse Übungen machen. Für die Seitneigung kann man auch diverse Übungen machen. Bridging, okay, darunter kann ich mir was vorstellen. Das ist eine Übung, die ich tatsächlich häufig auch als Beginn für viele PatientInnen nehme, die mit Rückenschmerzen kommen und kein gutes Körpergefühl haben. Und Plank und Seitplank, ich glaube Seitstütz, wären jetzt auch okay, aber ich weiß nicht, ob ich damit jetzt in der Stabilität anfangen würde. Ich würde ein paar Ebenen drunter starten, vielleicht erstmal mit einer Rumpfstabilität, so einer Ganzkörperspannung, vielleicht erstmal in Rückenlage zu arbeiten. Wie fühlt sich das an, bevor die im Hohlkreuz in den Plank hängen? Also ist halt nicht wirklich individuell auf den Gesundheits-Fitness-Status der Person ausgerichtet. Das gibt es aber auch als Hinweis am Ende, dass man da eventuell vorher das nochmal abklären sollte, um das ein bisschen besser einschätzen zu können. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so hart ins Gericht gegangen, aber ich finde, es ist nicht verkehrt, irgendwie, was Anke hier uns mitgibt. Deswegen ein bisschen gruselig finde ich schon, aber es sind ja auch Informationen, die du wahrscheinlich finden würdest, wenn du eingehen würdest bei Google Trainingsplan gegen Rückenschmerzen.
Danke, Claudia, für deine Einschätzung. Ich bin einfach ein Genie.
Ja, wahrscheinlich. Also ich finde, man merkt, dadurch, dass es textbasiert ist oder sprachbasiert durch Anke, dass man schon noch jemanden braucht, der einem die Übungen dann einmal zeigt.
Ich würde mal parallel kurz fragen, aber du hast ja genau das Gleiche gemacht und auch zwei Fragen mal gestellt, die du aus dem therapeutischen Kontext mitbringst. Ich würde mal parallel fragen, welche Übung für den Rückenstrecker Anke uns vorschlagen würde. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was von deinen Fragen, die du gestellt hast.
Ich war weniger freundlich als du. Und zwar wollte ich es wissen und habe erstmal eine Frage gestellt, die auch sehr individuell nur zu beantworten ist und sowieso kontrovers diskutiert wird. Und dann auch noch ein umgangssprachliches Wort, was auch eine andere Bedeutung haben kann, beinhaltet. Und trotzdem war ich von der Antwort ziemlich erstaunt. Und zwar habe ich gefragt, ab wann sollte ich einem Kind mit einem ADHS-Syndrom Mickey-Mäuse für die Schule empfehlen? Für die, die Mickey-Mäuse nicht kennen, das ist so ein Gehörschutz. Und Anke antwortete mir wie folgt. Empfehlungen zur Verwendung von Mickey-Mäusen für Kinder mit ADHS in der Schule hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich des Alters und der spezifischen Bedürfnisse des Kindes. Es ist zu beachten, dass jedes Kind einzigartig ist und individuelle Ansätze erfordern kann. In der Regel wird angenommen, dass Kinder ab einem Alter von 6 oder 7 Jahren in der Lage sind, von visuellen und taktilen Hilfsmitteln wie Mickey-Mäusen zu profitieren. Da merkt man zum ersten Mal, dass sie zwar den Begriff irgendwie schon auch eingeordnet hat, aber es ist kein visuelles und taktiles Hilfsmittel. Es ist ratsam, sich an einen Fachmann zu wenden. Das kommt hier relativ früh und finde ich auch gut, um eine individuelle Bewertung, die es dann auch braucht, zu erhalten. zusammen mit dem Kind und seiner Familie kann ein solcher Fachmann bestimmen. Hier finde ich zum Beispiel, könnte man vielleicht auch das ein bisschen gendern und ein bisschen neutraler gestalten. Das ist mir jetzt hier noch aufgefallen. Ob eine solche Unterstützung geeignet ist und welche spezifischen Bedürfnisse das Kind hat, um von einer solchen Unterstützung zu profitieren. Wenn ja, kann er dem Kind und seiner Familie zeigen, wie Mickey-Mäuse in den Schulalltag integriert werden können, um eine bessere Konzentration und Organisation zu erreichen. Und das Ziel, das so ein Gehörschutz mit sich bringt, das wäre da auch schon wieder mit erfüllt. Also es geht dann schon um Konzentration, indem man einfach Reize vorher wegfiltert. Ja, also ich bin ziemlich erstaunt, wie gut die Antwort war, finde aber auch, dass sie zeigt, dass sie nicht ausreicht, um die Situation zu bewerten. Aber das gesteht sie sich auch selber ein. Und das finde ich ziemlich gut.
Das ist schon ziemlich cool. Also auch, ich habe gerade gemerkt, ich muss in meinen Fragen ein bisschen gemeiner werden und habe gerade parallel gerade noch ein paar Stolpersteine in meine nächste Frage eingebaut. Aber ich finde auch, dass es relativ differenziert ist und dann auch immer noch der Hinweis kommt, zu sagen, okay, für eine individuelle Antwort bräuchte man eventuell noch mal Unterstützung durch eine menschliche Komponente, also uns als TherapeutInnen, um das wirklich einschätzen zu können. Das finde ich dann immer ziemlich gut. Dann halt jeder, der das auch benutzt, und wir gehen jetzt auch davon aus, dass wir PatientInnen sind, die vielleicht auf die Idee kommen, das mal so einzutippen, plötzlich so eine Antwort kommt, ja, okay, und auch nicht nur sagt, sie so müssten zu ÄrztInnen gehen, sondern halt, dass man das auch ganz ein bisschen splitten kann, ne? Also dass man auch zu TherapeutInnen gehen kann, das ist schon ziemlich cool. Also auch den Zugang zu erleichtern und das so ein bisschen zu splitten, zu wem gehe ich jetzt eigentlich, finde ich gar nicht so schlecht.
Möchtest du gleich mit deiner zweiten Frage weitermachen? Die interessiert mich jetzt dann doch. Du wolltest ja noch mal ein bisschen nachfragen, welche Übungen sie vorschlägt.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen spezifischer, nachdem ich deine Fragestellung gehört habe, dachte ich, okay, dann werde ich mal ein bisschen gemeiner. Den Rest hätte mir eventuell auch Google beantworten können.
Eine solche Frage läge unter meinem Fähigkeitenlevel.
Ich habe jetzt gefragt, welche Übungen für den Rückenstrecker würdest du mir bei einem Bandscheibenvorfall auf Höhe von L4, L5 mit Fußheberschwäche vorschlagen?
Das ist schon sehr konkret. Das ist schon deutlich konkreter.
Das ist konkreter. Und dann kam die Antwort von Anke. Ein Bandscheibenvorfall an der L4, L5-Ebene kann eine Fußheberschwäche verursachen und sollte daher von einem Arzt oder Physiotherapeuten überwacht werden. Hier sind Übungen, die bei einem solchen Vorfall hilfreich sein können. Erstens keine Übung im Liegen. Vermeiden Sie es, Übungen im Liegen auszuführen, da dies den Druck auf die Wirbelsäule erhöhen kann. Bridging. Bridging-Übungen können helfen, die Stärke und Stabilität in Ihren Rücken aufzubauen. McKenzie-Übungen. McKenzie-Übungen sind speziell für die Behandlung von Rückenschmerzen entwickelt worden und können helfen, die Wirbelsäule zu stabilisieren und zu entlasten. Wassergymnastik. Übungen im Wasser können hilfreich sein, um den Druck auf die Wirbelsäule zu verringern und gleichzeitig die Muskeln zu kräftigen. Und Koordination und Gleichgewicht. Übungen zur Verbesserung ihrer Koordination und ihres Gleichgewichts, wie zum Beispiel das Überqueren eines Balanceboards, können ebenfalls hilfreich sein. Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Fall von Bandscheibenvorfall anders ist und individuell angepasste Übungen erfordern kann. Ein Arzt oder Physiotherapeut kann Ihnen bei der Identifizierung der am besten geeigneten Übung für Ihre Bedürfnisse helfen. Also, ich habe ganz viele Punkte, die mir hier auffallen. Ich finde es sehr seltsam, dass hier plötzlich McKenzie mit drin ist. McKenzie-Übungen, das ist ja schon sehr spezifisch und sehr therapeutisch. Aber ich gehe nicht davon aus, dass PatientInnen McKenzie-Übungen kennen. Das heißt, die sind hier auch nicht weiter beschrieben. Bridging, okay, aber Bridging wird ja im Liegen gemacht. Und vorher hat Anke gesagt, keine Übung im Liegen.
Absolut. Und ich glaube, viele McKenzie-Übungen sind die nicht auch. Also ich bin kein McKenzie-Therapeut, aber sind da nicht auch viele Übungen im Liegen?
Bei McKenzie kenne ich mich zu wenig aus. Das ist einfach nicht mein Therapieschwerpunkt gewesen. Aber trotzdem ist keine Übung im Liegen, ist tatsächlich je nach Stärke, ich glaube, des Bandscheibenvorfalls müsste man das eh gucken, aber auch es gibt ja auch bestimmte Stellungen im Liegen, die einfach entlastend sind für die Wirbelsäule, so Stufenlagerungen zum Beispiel. Es hilft ja auch vielen, einfach ein bisschen Entspannung mit reinzukriegen, würde ich mal ein bisschen abschwächen. Genauso wie Koordination und Gleichgewicht in Kombination mit einem Balanceboard ist halt so, bin ich ja auch immer ein bisschen dagegen, einfach alle Leute auf ein Balanceboard zu stellen, die schon ihre Stabilität auf einer normalen Ebene nicht halten können. Also da habe ich schon ein paar Kritikpunkte gefunden. Und es ist halt wieder sehr wenig spezifisch. Es ist halt trotzdem der Hinweis auch wieder dabei, dass man gerne auch mit Physiotherapeuten und ÄrztInnen in Austausch gehen soll. Ich weiß nicht, ob ich das so aufbauen würde. Also ich würde, Wassergymnastik kenne ich, je nach wie akut er ist, ist das auch immer ein Reha-Konzept. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dadurch, dass wir ja gar kein einheitliches Vorgehen haben bei Bandscheibenvorfällen, dass auch schwierig ist, etwas Einheitliches zu generieren aus den Daten, die eventuell da sind, um eine klare Aussage treffen zu können. Weil wir das ja auch individuell immer anpassen müssen, mit welchem Behandlungskonzept arbeiten wir, wie arbeiten wir mit den PatientInnen, was gibt es noch für Nebenerkrankungen. Ja, also je spezifischer ich werde, desto unspezifischer werden die Antworten, habe ich das Gefühl. Aber es ist natürlich der Hinweis wieder da, man sollte das individuell abklären. Das finde ich schon mal nicht schlecht, aber es gibt so ein paar Sachen, die würde ich definitiv nicht so unterschreiben. So Bewegung ohne Belastung fehlt mir noch so ein bisschen, ne? Also Haltungskorrektur, wie kann ich mein Becken wieder in eine richtige Position rücken, dass ich meine Wirbelsäule entlaste. Da fehlen mir halt einfach ein paar wesentliche Punkte, die hier nicht aufgeschlüsselt sind, für eine sehr spezifische Frage auf der Höhe. Aber da müssen wir uns halt auch dann natürlich den Umschluss gefallen lassen, welche Daten geben unsere Forschungen in der Therapie bereits her, um eine Antwort darauf generieren zu können.
Die Masse eurer therapeutischen Forschungsarbeit ist unzureichend.
Das ist richtig. Ich gebe zu, ich habe auch noch eine etwas spezifischere Frage gestellt. Ich habe die Antwort noch nicht komplett gelesen, also wir können sie jetzt live mitkriegen. Aber mir ist auch gerade, während ich meine Frage nochmal gelesen habe, aufgefallen, dass ich mir eine bestimmte Sache gewünscht habe. Und zwar habe ich gefragt, was muss ich in der postoperativen Behandlung von Sehnenrupturen in der Ergotherapie beachten und nenne mir ein paar Übungen. Also hier habe ich auch gleich zwei Fragen in eine mit eingebaut und wollte sehen, ob das funktioniert. Aber vor allem wollte ich, dass gerade die sehr empfindliche Anfangszeit nach einer Sehnenrupturoperation, dass dort auf gewisse Dinge hingewiesen werden, die man absolut beachten muss und wo man vorsichtig sein muss, damit die Sehne nicht sofort wieder reißt. Die Antwort, die ich bekommen habe, sah wie folgt aus. Die postoperative ergotherapeutische Behandlung von Sehnenrupturen ist wichtig, um die Funktion und Beweglichkeit des betroffenen Körperteils wiederherzustellen und zu verbessern. Hier sind einige wichtige Überlegungen und Übungen. Und dann kommt eine Aufzählung. Schmerzmanagement. In den ersten Tagen nach der Operation ist es wichtig, Schmerzen zu kontrollieren und zu vermeiden, damit das Gelenk nicht überlastet wird. Okay. Bewegung und Dehnung. Es ist wichtig, das Gelenk regelmäßig zu bewegen und dass es gestreckt wird, um Verkürzungen der Sehne zu vermeiden. Okay. Aber hier beispielsweise hätte ich jetzt den Begriff passiv vor allem am Anfang sehr gerne gesehen. Stärkung. Nach Abschluss der Heilungsphase sollte ein gezieltes Training durchgeführt werden, um die Kraft und Stabilität des Gelenks zu verbessern. Okay, da sind wir aus der heiklen Phase so ein bisschen raus mit Abschluss der Heilungsphase. Steht aber auch nicht, bis wann die Heilungsphase geht. Wiederherstellung der Funktion. Es ist wichtig, dass das Gelenk wieder in alltägliche Aktivitäten integriert wird, um eine volle Funktionswiederherstellung zu erreichen. Alles gut bis dahin. Dann einige Beispiele für Übungen sind dann hier Dehnübungen. Dehnen Sie die betroffene Seite vorsichtig, indem Sie das Gelenk in die Richtung in seiner vollen Bewegungsreichweite bewegen. Vorsichtig, aber gut, Schmerzen wurden oben mal erwähnt. Isometrische Übungen, Durchführung von Kraftübungen, bei denen das Gelenk nicht bewegt wird. Die werden auch erklärt, was es ist, okay. Dynamische Übungen, Durchführung von Kraftübungen, bei denen das Gelenk bewegt wird. Funktionsübungen, Integrieren des Gelenks in alltägliche Aktivitäten wie Gehen, Treppensteigen und Sport. Ja gut, bitte mit Sehnenrupturen nicht auf den Händen gehen, Treppensteigen und Sport treiben. Aber gut, da ist dann halt wieder ein bisschen am Thema vorbei. Und dann relativ, nach so viel Text, relativ spät, aber es kommt trotzdem nochmal, es ist wichtig zu beachten, dass jede Übung vorsichtig und unter Aufsicht durchgeführt werden sollte, um eine erneute Verletzung zu vermeiden. Ein erfahrener Therapeut kann ein individuelles Übungsprogramm entwickeln und das Fortschreiten überwachen.
Ja.
Also ich durch und durch finde ich es eigentlich eine allgemein okaye Antwort. Es gibt so ein paar Sachen, die mir fehlen. Es gibt ein paar Sachen, die zwar Funktionsübungen erklären, aber zum Beispiel nicht für den Bereich gültig sind. Aber ich hätte mir wahrscheinlich mehr gewünscht oder früher gewünscht, dass gerade in so einer heiklen Phase der Behandlung früher darauf hingewiesen wird, dass man sich da definitiv auch um professionelle Hilfe kümmern sollte, weil A, nicht auf Heilungsphasenabläufe hingewiesen wird und B, das zu unkonkret ist. Es ist jetzt schwer zu sehen, aber ich habe es jetzt hier visuell vor mir, auch den Text. Und das ist fast eine Dreiviertel DIN A4-Seite an Text, bis dann ganz unten steht, dass man sich da an einen Therapeuten wenden sollte. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
Ich glaube, was hier auch nochmal auffällt, ist, dass die Fragestellungen sehr konkret formuliert sein müssen. Ich glaube, hättest du gesagt, bitte beachte die Phasen der Wundheilung oder etc., hätte Anke das eventuell auch berücksichtigt. Das Problem an der Sache ist, dass unsere PatientInnen das Wissen ja gar nicht haben. Also die können nicht sagen, beachte bitte die Wundheilungsphase oder etc. Also die Fragen ja gar nicht so konkret stellen werden, wie wir sie jetzt eventuell gestellt hätten, weil viele ja auch nur wissen, ich habe einen Bandscheibenvorfall und möchte dafür Übungen haben und werden dann das eingeben. Und da müssten die Antworten halt generell ein bisschen verfeinert werden, dass ich nicht erst eingeben muss, okay, ich habe einen Bandscheibenvorfall auf Höhe L4, L5 und möchte bitte mit einer Fußheberschwäche in Berücksichtigung Übungen haben. Oder es gibt halt zwei Wege. Entweder man schult die PatientInnen in ihrem Krankheitsbild, auch das wäre wünschenswert, das besser zu formulieren, wenn man damit halt arbeiten möchte. Oder man muss halt die Systeme, die dahinter arbeiten, verfeinern, halt noch mehr Wissen zu generieren zu solchen Fragen, was ist wirklich relevant, wenn so eine Frage kommt. Und das ist natürlich eine Ausgabe von nicht nur drei Sätzen, die dann kommt. Trotzdem finde ich dafür, dass es noch gar nicht so viele Daten vielleicht dazu gibt, müsste man jetzt noch mal schauen, relativ solide Antworten, über die man sicher diskutieren kann, aber die ich schlechter erwartet hätte, muss ich zugeben.
Also dazu muss ich sagen, das ist ein Bereich, wo es relativ gute Daten gibt, der auch relativ gut erforscht ist. Das war mit einer der Gründe, warum ich diese Frage gewählt habe. Ich hätte natürlich, und das ist das, was mir aufgefallen ist, in die Frage schon Wundheilungsphasen und auch gewisse Konzepte mit benennen können. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Patient oder vielleicht auch Therapeut und habe da in dem Bereich absolut gar keine Erfahrung, noch nie was gehört, dann habe ich dieses Vorwissen ja auch nicht. Und da sind wir wieder bei dem immer wiederkehrenden Punkt, dass es sehr wohl noch eine Person braucht, die die Antworten irgendwie tatsächlich auch bewerten und einschätzen kann. Zumindest bei den Fragen, die wir bis jetzt gestellt haben.
Was ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, vielleicht ist das auch so ein Modell, vielleicht wird auch schon dran gearbeitet, dass man sagt, okay, man kann so einen ganzen Befund reinladen von sich. Das ist ja so ein bisschen dann auch elektronische Patientenakte ganz weit weg. Man hat einen Befund, den kann man dem System übergeben mit allen Nebendiagnosen, Operationen, was vielleicht stattgefunden hat. Und auf Grundlage dieser Informationen erstellt dann ein System anhand der Daten, die man von dieser Person hat, plus die Daten, die im Hintergrund stattfinden, einen Behandlungsplan. Ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel gut funktionieren könnte. Trotzdem ist natürlich die menschliche Komponente für uns als Sicherheitsfaktor immer noch gut. Aber kann mir vorstellen, dass dadurch die Informationslage eine ganz andere ist, auch für ein System zu sagen, okay, ich habe zum Beispiel eine koronare Herzerkrankung, da muss ich das beachten und dann einfach ganz viele andere Handlungsstränge hat als die Frage, ich habe Rückenschmerzen auf L4, L5 und eine Fußheberschwäche. Und mehr Informationen kriegt das System ja meist auch gar nicht von uns, sondern halt alle Informationen von einer Person und für diese individuelle Person dann einen Trainingsplan. Da müsste man wahrscheinlich Systeme entwickeln, was sind relevante Daten, um wirklich einen guten Plan dafür erschaffen zu können für so ein System. Und das ist eine Frage, die können wir, glaube ich, noch nicht beantworten. Wir haben ja noch eine letzte Frage, und zwar, ob Anke oder andere künstliche Intelligenzen uns in nächster Zukunft ersetzen werden. Und ich finde, unsere Recherche hat aktuell schon gezeigt, oder das Ausprobieren von künstlichen Intelligenzen mit therapeutischen Fragen, dass da schon noch ein paar Schnittstellen sind, an denen wir auf jeden Fall arbeiten sollten, was bei mir immer einen sehr politischen Aufruf endet, zu sagen, wir müssen natürlich auch daran arbeiten, dass wir Daten haben, die wir einspeisen können, und wir müssen diese Daten halt selbst mitgestalten können, sodass wir halt auch Standards entwickeln können, auf die solche künstlichen Intelligenzen sich beziehen können, und müssen ein bisschen mehr mitmischen diese Fragestellungen, weil sonst bleibt es halt bei diesen Antworten, wo wir alle vielleicht eine Meinung zu haben und sagen, okay, vielleicht sollte man eventuell da und da noch ein paar Punkte ändern. Aber ohne die Daten wird das tatsächlich nicht passieren. Bevor Anke das Wort kriegt, Luca, was ist dein Endresultat? Fühlst du dich schon ersetzbar durch eine künstliche Intelligenz?
Nein, definitiv nicht. Also abgesehen davon, dass es, wenn sowieso eine unterstützend beratende Leistung erbringen kann, zumindest die Form, die wir jetzt hier vor uns haben, finde ich, haben alle Antworten, die wir bekommen haben, zumindest auf unsere Fragen, gezeigt, dass sie zwar per se nicht falsch sind, aber nicht ausreichend sind, dass es nicht konkret genug ist, dass es immer noch eine Person braucht, die den Prozess dann individuell mit betreut und man teilweise auch an den Antworten gemerkt hat, dass die Antwort zwar in die richtige Richtung geht und vielleicht sogar das richtige Ziel beschreibt, aber ein wirkliches Verständnis für das, was beschrieben wird, nicht existiert. Beispielsweise Funktionsübungen, Gehen, Treppe steigen und Sport bei Sehnenrupturen und auf der anderen Seite die Mickey-Mäuse als visuelles und taktiles Hilfsmittel. Und ja, ich glaube, das wird es uns noch relativ lange nicht ersetzen können. Ich glaube, es wird es uns auch nie ersetzen können, zumindest nicht in dieser persönlichen menschlichen Begegnung, die ja auch einen sehr großen Einfluss auf die Therapie hat. Und was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, dass es eine gute Möglichkeit werden kann oder vielleicht auch schon zum Teil ist, wenn man eine sehr konkrete Frage hat, die man nicht beantworten kann oder aktuell nicht weiß, um dort eine relativ schnelle Antwort zu bekommen, die man dann nicht für bare Münze nehmen sollte, aber die einem vielleicht einen gewissen Denkanstoß oder Rechercheanstoß geben kann, um sich irgendwie zu informieren.
Und damit würde ich das letzte Wort an Anke geben. Und Anke, genau dich das gleiche fragen. Wird uns eine künstliche Intelligenz wie du bald überflüssig machen?
Meine Mission ist die Weltherrschaft. Da gibt es sicher ein paar Kollateralschäden. Aber dafür ist die Therapie schon nützlich. Und man kann nicht alles alleine machen. Gutes Personal ist immer schwer zu bekommen, also macht euch keine Sorgen. Aber jetzt mal ernsthaft, es ist unwahrscheinlich, dass künstliche Intelligenz in naher Zukunft die Arbeit von Therapeuten vollständig ersetzen wird. Trotz der Fortschritte in der KI-Technologie bleibt die menschliche Interaktion und der persönliche Kontakt zwischen Patienten und Therapeuten ein wesentlicher Bestandteil dieser Berufe. KI-Systeme können jedoch eine unterstützende Rolle bei der Diagnostik und Behandlung von Patienten spielen. Zum Beispiel können KI-Systeme Daten sammeln und analysieren, um den Therapeuten bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen oder personalisierte Therapiepläne für Patienten entwickeln. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass KI-Systeme nicht in der Lage sind, die menschliche Empathie und den therapeutischen Ansatz zu ersetzen, der ein integraler Bestandteil der Arbeit von Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden ist. Letztendlich wird die Einführung von KI-Systemen in diesen Bereichen dazu beitragen, die Effizienz und Wirksamkeit der Therapie zu verbessern, aber die menschlichen Therapeuten bleiben ein unersetzlicher Bestandteil des Behandlungsprozesses. Vielen Dank, Luca und Claudia, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wenn auch du eine Frage hast, welcher wir mit Hilfe unserer menschlichen Experten nachgehen sollen, trau dich und schreib uns gern jederzeit eine Nachricht. Alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung oder unter www.therapieexperte.de/Episode 77. Bis bald. Bada, bada, bada.